Immer noch ein bisschen verschnupft, aber trotzdem herzlich willkommen zu Folge 33 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit dem Thema die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Fragen über Fragen, aber auch ein paar Antworten. One, two. Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin weiß das, ich mache das nicht alleine, sondern zusammen mit meinem Kollegen Jens Buchwald.
Und auch von mir einen wunderschönen guten Tag aus Hamburg.
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Lisa Scholze. Die hat uns nämlich geschrieben, ich folge Ihnen auf Spotify und lerne sehr gerne durch Ihre Podcasts dazu. Diese sind sehr interessant und kurzweilig aufbereitet. Vielen Dank dafür. Ja, auch vielen Dank an Lisa Scholze dafür. Und dann nochmal Dank an Bettina Svetanovic, die hat uns nämlich geschrieben, in ihren Podcast habe ich schon ab und zu reingehört. Vielen Dank für diesen neuen informativen Service. Ja, haben wir sehr gerne gemacht und wir hoffen, Sie hören uns auch weiter zu. Und dann noch ein Dank an Susanne Krüger-Lampe, die geschrieben hat, echt hörenswerter Podcast mit richtig guten HR-Content. Ja, vielen, vielen Dank für diese netten Worte. Heute wollen wir mal reinstarten mit einem aktuellen Urteil. Und zwar ein spannendes Urteil zur Befristung und zur Vereinbarung von Probezeiten. Entschieden hat das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein im Oktober letzten Jahres. Den Link finden Sie in den Shownotes. Vorab, weil das ein bisschen komplizierter ist, ein paar Punkte zum besseren Verständnis des Urteils. Sie wissen, dass für ein Arbeitsverhältnis kann eine Probezeit vereinbart werden. Das muss allerdings dann im Arbeitsvertrag konkret geregelt werden und führt zu einer Verkürzung der gesetzlichen Kündigungsfrist von 4 Wochen zum 15. oder zum Monatsende auf 2 Wochen. Seit 1. August 2022, das ist so ein bisschen unterm Radar geflogen, gibt es eine neue Regelung im Teilzeit- und Befristungsgesetz, wo drin steht, dass die Länge der Probezeit in einem angemessenen Verhältnis zur Dauer der Befristung stehen muss. Wie dieses angemessene Verhältnis zu berechnen ist, ist bislang unklar. Es gab kaum oder keine Rechtsprechung dazu. Zweiter Punkt, neben der Vereinbarung einer Probezeit ist auch eine Befristung zur Erprobung möglich. Das ergibt sich aus § 14 Absatz 1 Ziffer 5 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes. Selbstverständlich muss die Befristung im Arbeitsvertrag vereinbart werden. Übrigens gilt Schriftform natürlich für die Befristung. Typischerweise wird diese Befristung für 6 Monate vereinbart und das Arbeitsverhältnis endet dann automatisch mit dem Ablauf der Befristung ohne eine Kündigung. In der Regel ist diese Befristungsform aus unserer Sicht nicht sinnvoll, weil sie nicht verlängert werden kann. Besser wäre es, eine Befristung ohne Grund zu nehmen nach 14 Absatz 2 Teilzeit- und Befristungsgesetz. Die kann nämlich 3-mal verlängert werden und zwar bis zur Höchstdauer von insgesamt 2 Jahren. Diese Probezeitbefristung, wie wir sie gleich in dem Fall sehen, sind deswegen sehr selten. Dritter Punkt, die Vereinbarung einer Probezeit im Arbeitsverhältnis und die Probezeitbefristung haben miteinander gar nichts zu tun. Das sind 2 völlig getrennte Fragen. Vierter Punkt, wenn in einer Kündigung die Kündigungsfrist falsch ist und sich aus der Kündigung nicht entnehmen lässt, dass der Arbeitgeber sich auf jeden Fall trennen will, gegebenenfalls auch mit einer längeren Kündigungsfrist, dann ist die Kündigung unwirksam. Das heißt, eine Kündigung kann alleine wegen einer falschen Kündigungsfrist unwirksam sein. So, kommen wir zum Fall. Ein Arbeitnehmer wurde zum 1.9.22 als Serviceberater in einem Autohaus eingestellt. Im Arbeitsvertrag war Folgendes vereinbart. Die Einstellung erfolgt zunächst zur Probe bis zum 28. Februar 2023. Das Probearbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Wird das Arbeitsverhältnis nach Ablauf der Probezeit fortgesetzt, so gilt es als auf unbestimmte Zeit begründet. Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis beiderseits mit einer Frist von 2 Wochen schriftlich gekündigt werden. Genau das ist dann auch passiert. Der Arbeitgeber hat dann das Arbeitsverhältnis mit Schreiben vom 28. Oktober 2022 zum 11. November 2022, also mit der 2-Wochen-Frist, gekündigt und hat geschrieben, hiermit kündige ich das zwischen uns bestehende Arbeitsverhältnis während der Probezeit innerhalb der vertraglich vereinbarten 2 Wochen. Das Arbeitsverhältnis endet somit am 11.11.2022. Gegen diese Kündigung hat der Arbeitnehmer Kündigungsschutzklage vor dem Arbeitsgericht Lübeck erhoben. hat dann begründet, dass im Arbeitsverhältnis keine Kündigungsfrist vereinbart worden sei und deswegen die Kündigung unwirksam sei. Auch sei aus seiner Sicht keine Probezeit vereinbart worden, also würde die Grundkündigungsfrist aus dem BGB, nämlich 4 Wochen zum 15. oder zum Monatsende gelten und das wäre hier der 30.11. Auch sei die Probezeit unwirksam, weil sie hierzu, also wenn eine vereinbart worden sei, dann sei sie zumindest unwirksam, da sie zu lang sei. Sie müsse gemäß 15 Absatz 3 Teilzeit- und Befristungsgesetz in einem angemessenen Verhältnis zur Dauer der Befristung und der Art der Tätigkeit stehen. Aus Sicht des Arbeitnehmers wären hier maximal 2 Monate angemessen gewesen. Wie gesagt, war ja hier mit einer Kündigungsfrist von 2 Wochen gekündigt worden. Da sagt der Arbeitnehmer, die Kündigungsfrist ist falsch und es sei keine hilfsweise Kündigung zu einem nächstmöglichen Zeitpunkt ausgesprochen worden. Deswegen sei die Kündigung insgesamt unwirksam und das Arbeitsverhältnis bestehe ungekündigt fort. Das Arbeitsgericht Lübeck hat die Klage im Ergebnis abgewiesen. Dagegen hat der Arbeitnehmer Berufung zum Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein eingelegt. Das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein hat sich der Entscheidung des Arbeitsgerichtes angeschlossen und die Berufung des Arbeitnehmers zurückgewiesen. Hat dazu ausgeführt, richtig ist, dass in einem befristeten Arbeitsverhältnis ausdrücklich geregelt sein muss, dass eine ordentliche, also fristgemäße Kündigung möglich sei. Das sei hier aber erfolgt. Und zwar zum einen sei hier eine Kündigung während der Probezeit geregelt und zum anderen auch eine danach. Zum zweiten sei das Arbeitsverhältnis zum einen zur Probe befristet gewesen, 14 Absatz 1 Ziffer 5 Teilzeit- und Befristungsgesetz, und enthalte zum anderen eine Probezeitregelung. Die Dauer der Probezeit, so sagt das Landesarbeitsgericht weiter, sei auch angemessen gewesen im Sinne von 15 Absatz 3 Teilzeit- und Befristungsgesetz. In der arbeitsrechtlichen Literatur wurde bislang vertreten, dass die Probezeit maximal ein Viertel der Dauer der Befristung betragen könne. Das Landesarbeitsgericht hat das hier anders gesehen und bezieht sich zur Begründung seiner Entscheidung auf die europäische Richtlinie, die dazu geführt hat, dass 15 Absatz 3 Teilzeit- und Befristungsgesetz neu in das Gesetz gekommen ist. Aus dieser Richtlinie liest das Landesarbeitsgericht heraus, dass eine Probezeit, die 50% der Länge der Befristung ausmacht, grundsätzlich angemessen sei. Ehrlich gesagt kann ich das so nicht aus der Richtlinie rauslesen, aber gut, so ist es manchmal. Das Landesgericht sagt, in der Regel ist eine Probezeit von 50% der Länge der Befristung angemessen. Und im Einzelfall kann sogar die Probezeit auch länger sein, wenn sich das aus der Art der Tätigkeit ergibt. Und zwar immer dann, wenn besonders hohe Anforderungen an die Tätigkeit bestehen, dann kann die Probezeit auch länger sein. Allerdings diese hohen Anforderungen muss dann der Arbeitgeber darlegen und beweisen. Hier haben wir nun einen ganz speziellen Fall, nämlich die Probezeitbefristung. Da gelte das nun noch nicht mal, sagt das Landesarbeitsgericht. Da ja die Befristung gerade der Erprobung diene und diese Befristung gerade für 6 Monate vereinbart worden sei, müsse auch die Probezeit 6 Monate lang sein. Da wir also eine wirksame Probezeit vereinbart haben, sei auch die vom Arbeitgeber gewählte Kündigungsfrist 2 Wochen hier richtig. Und wenn sie nicht richtig gewesen wäre, hätte die Kündigung aber ausgelegt werden können, dann wäre die Kündigungsfrist 4 Wochen zum 15. oder zum Monatsende gewesen. Die Kündigung wäre also auch in diesem Fall, so sagt das Landesarbeitsgericht, nicht unwirksam gewesen. Gegen diese Entscheidung ist Revision zum Bundesarbeitsgericht eingelegt worden. Ich habe schon herausgefunden, dass die Sitzung im Dezember 2024 stattfinden soll. Wir halten Sie auf den Laufenden, wenn wir da was Neues hören. Was lernen wir aus dieser Entscheidung? Also zunächst mal sollte man im Arbeitsvertrag genau regeln, was eigentlich beabsichtigt ist. Eine Befristung und oder eine Probezeit. Es ist nämlich möglich, eine Befristung oder eine Probezeit zu vereinbaren. Und wie man in dem vorliegenden Fall sieht, es ist auch möglich, eine Befristung und eine Probezeit zu vereinbaren. Zweitens sollte man sich bei Befristung genau überlegen, wie lang die Probezeit sein soll. Nach dem Urteil, das wir gerade besprochen haben, in der Regel maximal 50% der Länge der Befristung. Nach der arbeitsrechtlichen Literatur maximal 25%. Letztlich wird man sagen müssen, dass in den meisten Fällen das Risiko überschaubar ist, dass die Probezeit vielleicht zu lang ist. Dann gilt nämlich nur die gesetzliche Kündigungsfrist von 4 Wochen. Also da hat man vielleicht 2 Wochen Unterschied. Es ist nicht ganz so schlimm. Anders ist das allerdings, wenn man im Vertrag nach Ablauf der Probezeit eine längere Kündigungsfrist als die gesetzliche vereinbart hat, zum Beispiel 3 Monate. dann sollte man sich ganz genau überlegen, wie lange die Probezeit sein kann und rechtlich Bestand haben könnte. Und das Dritte, man sollte die Kündigung stets so formulieren, dass sie umgedeutet, also ausgelegt werden kann, falls die Kündigungsfrist falsch ist. Wir machen das meistens so, dass wir schreiben, wir kündigen ordentlich und fristgerecht, das ist nach unserer Berechnung zum und dann folgt das Datum. Das reicht in der Regel aus. Wenn man ganz sicher sein will, kann man noch ein Komma setzen und schreiben, hilfsweise zum nächstmöglichen Termin. Ja, das soll es zu diesem durchaus spannenden neuen Urteil sein. Und dann starten wir auch rein ins Schwerpunktthema, die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Fragen über Fragen, aber auch ein paar Antworten. Seit dem 01.01.2023 wurde ja die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in § 5 Entgeltfortzahlungsgesetz eingefügt. Und wir haben heute einen Interviewpartner gewonnen, der die Änderung im Entgeltfortzahlungsgesetz erklärt, auch auf die Folgen für die Arbeitnehmerinnen und ArbeitgeberInnen eingeht, Probleme aufzeigt und auch erste Lösungsansätze anbietet. Wir freuen uns, dass wir für dieses Interview Herrn Dr. Philipp Harländer gewinnen konnten. Seit Beginn seiner juristischen Tätigkeit ist er ausschließlich im Arbeitsrecht tätig, zunächst als Rechtsanwalt in Frankfurt, Hamburg und Kiel und seit 3 Jahren als Richter am Arbeitsgericht in Kiel. Ja, herzlich willkommen, Herr Dr. Harländer. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dieses Interview mit uns geführt haben.
Hallo, Herr Dr. Scharf. Ich freue mich, dass ich an Ihrem Podcast teilnehmen kann und ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer auch aus dieser Folge ein paar wertvolle Informationen für Ihre betriebliche Praxis mitnehmen können.
Ja, starten wir gleich rein, Herr Dr. Harländer, in Frage 1. Was hat sich im Rahmen der Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für Arbeitnehmer geändert?
Also beim Blick auf die Änderungen durch den Absatz 1a in § 5 Entgeltfortzahlungsgesetz muss man sich zunächst vor Augen führen, dass diese Änderungen nur für Versicherte einer gesetzlichen Krankenkasse gelten. Also die Privatpatienten sind ohnehin ausgenommen davon. Die Änderungen betreffen insbesondere das Thema der sogenannten papierhaften Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Nach alter Rechtslage musste ja ein Arbeitnehmer im Falle der Arbeitsunfähigkeit sich zunächst beim Arbeitgeber melden und anzeigen, dass er arbeitsunfähig ist und die voraussichtliche Dauer mitteilen. Und das gilt immer noch. Also das ist ausdrücklich nicht geändert worden. Die Änderungen beziehen sich gerade nicht auf diese Regelung, sondern betreffen dann das, was vorher als die sogenannte Nachweispflicht bezeichnet wurde, also die Pflicht, eine Papier-AOB vorzulegen beim Arbeitgeber, die ist jetzt weggefallen für die Kassenpatienten. Die wurde ersetzt dadurch, dass die Arbeitnehmer verpflichtet werden, eine Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer ärztlich feststellen zu lassen. Und dadurch ist dann die Papier-AOB grundsätzlich als Gegenstand einer Nachweispflicht weggefallen. Das wird ersetzt dadurch, dass die Arbeitgeber die Daten, die sie vorher über die Papier-AOB bekommen haben, jedenfalls in Bezug auf Beginn und voraussichtliches Ende der Arbeitsunfähigkeit, jetzt über ein Portal abrufen können. Also die Meldung wird von den Ärzten an die Krankenkasse gemacht. Die stellen dann die Informationen den Arbeitgebern zum Abruf bereit. Jedenfalls ist das so vorgesehen. In der Praxis klappt es leider nicht immer sehr gut. Was sich daraus für Folgen ergeben, das gucken wir uns ja vielleicht später nochmal an. Aber so ist es jedenfalls grundsätzlich vorgesehen. Also die Änderung betrifft insbesondere den Austausch der Nachweispflicht durch Vorlage einer Papier-AOB mit der Feststellungspflicht, dass also der Arbeitnehmer dann zum Arzt gehen muss. Das musste er vorher auch, sonst hätte er die AOB gar nicht bekommen. Aber dadurch, dass eben die Informationen aus der AOB jetzt elektronisch zur Verfügung gestellt werden, jedenfalls ein Teil davon, fällt die Pflicht zur Vorlage weg. Und man hat es dann bei der Feststellungspflicht belassen. Wie gesagt, auch vorher musste ein Arbeitnehmer zum Arzt gehen und dann aber eben auch die Bescheinigung vorlegen. Jetzt muss er nur noch zum Arzt gehen. Eine Bescheinigung bekommt er in der Regel jedenfalls für den Nachweis der Arbeitsunfähigkeit erst einmal nicht mit.
Der Vollständigkeit halber haben wir noch ein paar kurze Ergänzungen zu den Ausführungen von Herrn Dr. Harländer. Herr Dr. Harländer hat bereits darauf hingewiesen, dass die neue Regelung zur elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nur für gesetzlich Krankenversicherte gilt, nicht jedoch für Privatkrankenversicherte. Für privatkrankenversicherte Arbeitnehmer bleibt es mithin bei der klassischen AUB in Papierform. Zusätzlich gibt es jedoch noch einige weitere praxisrelevante Ausnahmen, also auch bei gesetzlich Krankenversicherten, in denen weiterhin klassische Bescheinigungen, die auf Papier ausgedruckt werden, erteilt werden müssen. Was sind das für Ausnahmen beziehungsweise was sind das für Fallgruppen? Also, das ist zunächst einmal die Fallgruppe der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit durch einen Arzt im Ausland. Dann ist es auch genauso bei der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit durch einen Arzt, der nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt. Und dann ist das die Fallgruppe der nicht abruffähigen Fehlzeiten. Was ist denn damit wiederum gemeint? Also da geht es zum Beispiel um Kindkrankbescheinigungen, um Bescheinigungen über die stufenweise Wiedereingliederung, um Beschäftigungsverbote nach dem Mutterschutzgesetz oder aber um Reha-Maßnahmen. Bei letzterem allerdings mit dem Hinweis, dass die Ausweitung des EAU-Verfahrens geplant ist und wohl, sage ich mal mit Vorsicht, ab 01.01.2025 Reha-Maßnahmen auch elektronisch bescheinigt werden sollen. Wir halten Sie da natürlich auf dem Laufenden.
Ja, eben haben wir gehört, was sich für Arbeitnehmer geändert hat. Dann gucken wir nochmal, Herr Dr. Hallender, was hat sich denn jetzt für Arbeitgeber geändert?
Ja, also aus den Änderungen für die Arbeitnehmer ergeben sich dann auch die logischen Folgeänderungen für die Arbeitgeberseite. Während es vorher eine gesetzliche Pflicht war, sich die Papier-AOB beim Arzt mitzunehmen und dem Arbeitgeber vorzulegen, gibt es eben jetzt nur diese Feststellungspflicht beim Arzt für den Arbeitnehmer und dadurch ändert sich für den Arbeitgeber eben der Umstand, dass er keine Papier-AOB mehr, jedenfalls im Regelfall, mehr vom Arbeitnehmer bekommt, sondern sich die Informationen über Beginn und voraussichtliches Ende der Arbeitsunfähigkeit über dieses elektronische Portal dann abrufen kann. Dazu braucht er natürlich zunächst mal die Informationen vom Arbeitnehmer, dass er überhaupt krank ist, deswegen, wie eingangs gesagt, bleibt auch auf jeden Fall diese Anzeigepflicht für den Arbeitnehmer bestehen. Arbeitnehmer neigen gelegentlich dazu, davon auszugehen, dass diese Pflicht nicht mehr besteht, weil ja nun der Arbeitgeber sich alle Informationen selbst holen kann. Also das ist eindeutig nicht der Fall. Vielmehr braucht der Arbeitgeber sogar die Informationen vom Arbeitnehmer zunächst einmal, dass der krank ist und auch die grobe Angabe, wie lang denn in etwa. Das sogar schon vor dem Arztbesuch wohlgemerkt. Nach dem Arztbesuch muss der Arbeitnehmer dann gegebenenfalls nochmal seine ursprüngliche Prognose korrigieren, wenn er dann eine abgegeben hat. Jedenfalls braucht der Arbeitgeber die Information, dass eine Arbeitsunfähigkeit vorliegt und wie lange die voraussichtlich dauert. Die braucht er übrigens schon allein deshalb, um diesen Abruf überhaupt starten zu können bei dem Portal. Insofern ist das auch vom System her Voraussetzung, aber es steht eben auch ausdrücklich weiterhin im Gesetz, dass der Arbeitnehmer sich melden muss. Und dementsprechend ändert sich für den Arbeitgeber nur, dass er keine Papier-AOB mehr in der Regel bekommt, sondern die Daten, wenn es dann mit der Technik alles so klappt, dass er die Daten dann über den Abruf aus dem Portal bekommt.
Auch hier eine kurze ergänzende Anmerkung. Auch bei Minijobbern können Sie als Arbeitgeber eine Anfrage zur elektronischen Arbeitsunfähigkeit stellen. Hierbei ist wichtig, Sie müssen diese Anfrage an die eigentliche Krankenkasse des Minijobbers und nicht an die Minijobzentrale richten. Die von Ihnen benötigten Informationen, Mitglied welcher Krankenkasse, welche Versichertennummer, sollten Sie also jeweils abfragen und in Ihrem Abrechnungsprogramm hinterlegen. Und das auch nochmal zur Vervollständigung am Ende. Nur für Minijobber in Privathaushalten gilt das EAUB-Verfahren nicht. Dort gilt ausnahmsweise die klassische Papierbescheinigung weiterhin fort.
Ja, kommen wir zu einem Praxisthema. Herr Dr. Hallender, welche Erfahrungen haben dann Sie und oder Ihre Kolleginnen und Kollegen schon mit dem neuen 5.1a Entgeltfortzahlungsgesetz gemacht? Können Sie vielleicht von ersten Fällen aus Ihrer Praxis oder aus der Praxis anderer Kammern berichten?
Also in Bezug auf die Erfahrungswerte lässt sich vor allen Dingen feststellen, dass die Formulierung in Absatz 1a Satz 2 ziemlich unglücklich getroffen wurde und für reichlich Irritation sorgt. Da steht nämlich, dass die Arbeitnehmer, die Versicherte einer gesetzlichen Krankenkasse sind, dazu verpflichtet sind, dass sie also das Bestehen einer Arbeitsunfähigkeit medizinisch feststellen lassen und dann sich eine ärztliche Bescheinigung nach Absatz 1, Satz 2 oder 4 aushändigen lassen. Damit gemeint ist die Papier-AOB, die ja eigentlich im Rahmen der gesetzlichen Neuerung abgeschafft werden sollte. Und nun steht im Gesetz wieder drin, dass die Arbeitnehmer verpflichtet sein sollen, sich doch wieder eine Papier-AOB abzuholen. Und das macht nicht nur keinen Sinn, das ist auch tatsächlich gar nicht gewollt gewesen. Wir unterscheiden ja im Rechtlichen zwischen einer Pflicht und einer Obliegenheit. Bei der Pflichtverletzung, das kann gegebenenfalls Schadensersatz auslösen. Da ist man gegenüber einem anderen zu einem Tun oder Unterlassen verpflichtet. Bei der Obliegenheit ist es so, dass wenn man der nicht nachkommt, dann schadet man da keinen Dritten, aber man erfährt möglicherweise eigene Nachteile. Deswegen ist es keine Pflicht, die löst keine Schadensersatzfolge aus, wenn man dagegen verstößt. Aber wenn man eine Obliegenheit nicht einhält, dann ist es vielleicht für einen selbst manchmal von Nachteil. Und was der Gesetzgeber ausweislich der Gesetzesbegründung jedenfalls gemeint hat, ist nicht, dass man verpflichtet ist als Arbeitnehmer, diese Papier-AOB sich aushändigen zu lassen, sondern dass es eine Obliegenheit gibt, weil nämlich der Beweis am Ende des Tages, also wenn Sie sich mit dem Arbeitgeber streiten und der Ihnen nicht glaubt, also dem Arbeitnehmer nicht glaubt, dass eine Arbeitsunfähigkeit vorliegt, dann ist die Papier-AOB weiterhin das Beweismittel der Wahl, um dem Arbeitgeber gegenüber und dann vor allen Dingen gegebenenfalls in einem Gerichtsverfahren auch wirklich nachweisen zu können, dass man krank gewesen ist. Also dieser hohe Beweiswert, den wir kennen von der Papier-AOB, der gilt eben auch nur für die Papier-AOB und nicht für die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, um der Frage vielleicht schon so ein bisschen vorzugreifen. Das kann man sich auch noch mal etwas vertiefter anschauen anhand der weiteren gesetzlichen Regelungen im Entgeltfortzahlungsgesetz. Aber jetzt an dem Punkt ist es eben sehr unglücklich, weil bei unbefangener Durchsicht des Gesetzeswortlauts man eben schon den Eindruck kriegen könnte, dass man jetzt doch wieder verpflichtet ist, eine Papier-AOB sich aushändigen zu lassen. Und das ist ja gerade das, was man vermeiden möchte. Und da reagieren auch die Praxen wohl etwas verwundert darauf, wenn plötzlich die Patienten dann doch wieder auf die Ausstellung der Papier-AOB bestehen. Das ist also wirklich unglücklich. Das könnte man eigentlich nochmal glatt klarstellen, aber jetzt haben sie es ja gerade so auf den Weg gebracht. Insofern wird das wohl auch erstmal so drin bleiben. Wenn Sie das jedenfalls den Parteien erklären, die nicht arbeitlich vertreten sind, dann wundern die sich schon, warum das so eindeutig im Gesetz drinsteht, aber am Ende doch gar nicht gelten soll. Aber wir müssen es einfach mal so hinnehmen, nennen wir es Redaktionsversehen oder zumindest unglücklich ausgedrückt. Das ist jedenfalls so das, was für Irritation sorgt. Erste Fälle aus der Praxis in dem Zusammenhang haben wir jetzt zuhauf nicht, ehrlich gesagt, aber es gibt schon so ein, zwei, die dann eher im Bereich der Sanktionen spielen. Also ein Arbeitnehmer, der eben nicht mehr meint, die Arbeitsunfähigkeit anzeigen zu müssen und die Dauer mitteilen zu müssen, weil er der Meinung ist, dass der Arbeitgeber ja ohnehin sich alles abrufen könnte von dem Portal, also da in so einer Art hohe Schuld des Arbeitgebers in Bezug auf diese Informationen besteht. Das ist, wie wir schon gesagt haben, nicht richtig. Das ist also sogar ausdrücklich klargestellt, dass diese Anzeigepflicht weiterhin besteht, und das ist natürlich auch für den Arbeitgeber sehr unglücklich. Wenn diese Anzeigepflicht nicht erfüllt wird, dann kann das natürlich im Betrieb zu erheblichen Problemen führen. Wenn dann ein kurzfristiger Ausfall stattfindet, ist es ohnehin immer schwierig. Und wenn dann keiner weiß, wo die Person eigentlich abbleibt und wie lange sie noch fehlt, dann sorgt das für umso mehr Unruhe. Und dann ist das schon so, dass da auch mal eine Abmahnung ausgesprochen wird. Und wenn sich dann immer noch keiner rührt auf Arbeitnehmerseite, dann würde ich immer empfehlen, noch eine zweite Abmahnung auszusprechen. Und in seltenen Fällen gibt es dann auch mal eine Kündigung. Und das sind dann so die ein, zwei Fälle, die uns schon erreicht haben. Und wenn man dann gemeinsam mit dem Arbeitnehmer, der bestenfalls anwaltlich vertreten ist, dann den Gesetzestext mal durchgeht, dann erkennen auch alle relativ schnell, dass das vielleicht nicht so in Ordnung war. Inwieweit das dann ausreicht für eine Kündigung, ja, das muss man sich im Einzelfall natürlich anschauen. Aber klar ist auch, und das ist gängige Rechtsprechung zu dieser relativ bekannten Fallgruppe, dass die Anzeigepflicht verletzt wird, die eben, wie gesagt, schon für den Arbeitgeber wichtig ist, weil das für die betriebliche Struktur vor Ort schon eine große Rolle spielt, wie viele Menschen denn da sind, um arbeiten zu können, dass die schon beachtet werden muss. Und dann, wenn man das also hartnäckig nicht macht, das und wann diese Hartnäckigkeit erreicht ist, hängt eben vom Einzelfall ab, aber nach 1, 2, 3 Abmahnungen wird man das schon dann irgendwann annehmen können. Dann wird es auch irgendwann mal für eine Kündigung reichen in dem Zusammenhang. Genau, aber das sind jetzt nicht so die Fälle, die uns jetzt allzu sehr beschäftigen, aber 1, 2 sind davon jetzt schon vorgekommen.
Auch hier ein kurzer vertiefender Hinweis zu Abmahnungen wegen Verstößen der Anzeigepflicht. Ja, die Ausführungen von Herrn Dr. Harländer unterstreichen, dass auch die Verletzung von Nebenpflichten, also in der Anzeigepflicht, im Wiederholungsfall als Kündigungsgrund geeignet sein kann. Aber Herr Dr. Harländer hat das ja auch klar und deutlich herausgearbeitet. Eine Kündigung ist regelmäßig erst nach mehreren einschlägigen Abmahnungen, jedenfalls in diesem Zusammenhang, zulässig. Also eine Abmahnung reicht hier regelmäßig nicht aus. Was sollten Sie als Arbeitgeber in diesem Zusammenhang zusätzlich tun, beziehungsweise was können Sie machen? Wir empfehlen in solchen und vergleichbaren Konstellationen einen Sideletter, also ein Begleitschreiben zur Abmahnung, in dem Sie als Arbeitgeber dem Mitarbeiter noch einmal deutlich vor Augen führen, weshalb die Einhaltung und die Befolgung der Anzeigepflicht von großer Bedeutung für Ihr Unternehmen und für die betrieblichen Abläufe ist, indem Sie unter anderem auf die Folgen der Pflichtverletzung beziehungsweise auch auf mögliche finanzielle Folgen, Schäden etc. hinweisen, um hier unmissverständlich klarzumachen, dass es sich nicht um eine kleine, unwesentliche Nebenpflicht handelt, sondern dass diese Pflicht von elementarer Bedeutung für die Einhaltung der betrieblichen Abläufe ist.
Kommen wir zur vierten Frage. Herr Dr. Harländer, wie ist denn der Beweiswert der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung gegenüber der herkömmlichen Papier-Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu bewerten?
Also um nochmal etwas konkreter darauf zurückzukommen, denn das Thema Beweiswert, also die EAOB, hat im Prinzip keinen Beweiswert. Wir haben die Papier-AOB als das vom Gesetz vorgesehenes Beweismittel in Paragraph 7 Absatz 1 Satz 1 Entgeltfortzahlungsgesetz steht ausdrücklich drin, dass der Arbeitgeber die Leistung verweigern darf, solange ihm die AOB, obwohl gemerkt die Papier-AOB nicht vorliegt. Und das zeigt ja ganz deutlich, dass das Gesetz also weiterhin davon ausgeht, dass diese Papier-AOB diesen hohen Beweiswert hat, für die Arbeitsunfähigkeit spricht. Die EAOB tut das nicht. Die weist ja auch nicht in dem Umfang die Informationen auf, die bei der Papier-AOB drauf waren und ist eben sozusagen nicht so ganz vollständig, was diese Informationslage angeht. Ob das jetzt der Grund ist, weiß ich gar nicht. Unterm Strich hat man sich dann gedacht, die Digitalisierung ist eine feine Sache. Wir machen das einfach mal so jetzt für die AOB. Aber wenn es wirklich drauf ankommt, also wenn es zum Streit kommt und irgendwas nachgewiesen werden muss, dann wird das ehrlich gesagt nicht so richtig durchgezogen mit der Digitalisierung. Und das ist so ein bisschen schade. Auf der einen Seite ist es eine verpasste Chance, glaube ich, weil am Ende dann doch wieder auf die Papier-AOB zurückgegriffen werden muss. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass man eben in der Praxis sich damit schon auskennt, die Manipulationsmöglichkeiten vielleicht etwas weniger gegeben sind und vor allen Dingen haben wir eben das Problem mit der Technik gerade noch, dass also teilweise Wochen bis Monate Arbeitgeber warten müssen, bis dieser Abruf wirklich funktioniert und so eine Papier-AOB, die ist halt einmal schnell erstellt, schnell übergeben und dann hat man die in der Dokumentation und dann weiß man auch, dass das passt an der Stelle. Also das ist im Prinzip so das, was man zu dem Thema Beweiswert sagen kann, das ist deswegen wohl auch so etwas komisch geregelt in diesem Satz 2 von Absatz 1a. Hatten wir ja vorhin gesagt, dass da steht also drin, dass der Arbeitnehmer verpflichtet sein soll, nicht nur einmal ärztlich feststellen zu lassen, dass er krank ist und wie lange das dauert, sondern eben auch, dass er diese ärztliche Bescheinigung nach Absatz 1, also die Papier-AOB, sich aushändigen lassen soll. Und da hatten wir auch gesagt, das ist keine echte Pflicht, weil das schadet nicht irgendwem Dritten, wenn man das nicht macht, sondern es ist eine Obliegenheit. Wenn ich das nicht mache, kann ich als Arbeitnehmer den Nachweis eben nicht führen, dass ich wirklich krank gewesen bin. Das wird immer dann relevant, wenn es zum Streit kommt. Aber das ist eben der Nachteil, der einen dann droht, wenn man diese Obliegenheit an der Stelle nicht beachtet.
Ja, dann kommen wir schon zur letzten Frage. Herr Dr. Harländer, sollten aus Ihrer Sicht Arbeitgeber insbesondere bezüglich einer zusätzlichen Meldung, wann der Arbeitnehmer beim Arzt war und für wie lange er voraussichtlich arbeitsunfähig ist, sowie für den Fall der Fortsetzung der ursprünglichen Arbeitsunfähigkeit zusätzliche interne Anweisungen oder arbeitsvertragliche Regelungen erstellen?
Ja, was man noch an zusätzlichen Regelungen treffen kann zwischen den Parteien des Arbeitsverhältnisses, das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie die Ausgangslage im Betrieb ist. Also es ist schon gelegentlich mal ein Problem, dass Arbeitgeber bei der Entgeltfortzahlung ja in Vorleistung gehen. Da wird ja nicht jedes Mal dann darauf gewartet, dass dann endlich dieser Abruf beim Portal funktioniert, und solange die Entgeltfortzahlung zurückgehalten, sondern man geht im Prinzip in Vorleistung als Arbeitgeber. Und wenn der Arbeitnehmer dann aber den Nachweis nicht mehr erbringt, also wenn die Technik auf sich warten lässt und da nichts mehr kommt, vielleicht auch, weil der Arbeitnehmer in Wirklichkeit gar nicht beim Arzt gewesen ist, da hat der Arbeitgeber natürlich nach wie vor die Möglichkeit, sich das nachweisen zu lassen, dadurch, dass der Arbeitnehmer eine Papier-AOB vorlegt. Das haben wir ja besprochen. Aber man hat als Arbeitgeber nicht mehr so richtig den Hebel, um da so viel Druck auszuüben, weil man ja schon die Entgeltfortzahlung geleistet hat. Man hätte sie verweigern dürfen, solange die Papier-AOB noch nicht vorliegt. Aber wie gesagt, in der Regel ist es im betrieblichen Ablauf ja anders. Einige Arbeitgeber kürzen dann im Nachhinein die Entgeltfortzahlung, indem sie dann das in der Folgeabrechnung berücksichtigen. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich. Dann kommen wir in den Bereich Bereicherungsrecht und dann dreht sich da auch die Beweislast. Wenn man gezahlt hat, dann muss man als Arbeitgeber darlegen und beweisen, dass das Ganze ohne rechtliche Grundlage, also ohne im Prinzip bestehende Anspruch des Arbeitnehmers passiert ist. Bevor man gezahlt hat, müsste der Arbeitnehmer darlegen und beweisen, dass er wirklich krank gewesen ist. Also die Situation ist unglücklich. Man kann sich überlegen, ob man die Arbeitnehmer verpflichtet, standardmäßig eine Papier-AOB vorzulegen. Das würde im Prinzip den gesamten Sinn und Zweck der gesetzlichen Neuregelung torpedieren. Und ob das zulässig ist, ist auch nicht so ganz klar. Also da gibt es jedenfalls Stimmen in der Literatur, die das für unwirksam halten, so eine Regelung. Ich halte da auch meine Zweifel, aber es wäre immerhin so, dass dann die Arbeitgeber diese technischen Unzulänglichkeiten nicht in ihre betriebliche Abrechnungspraxis mit einpreisen müssten. Was man aber zumindest mal überlegen kann, ist, ob man die Arbeitnehmer nicht dazu anhält, im Rahmen der Meldung über die Arbeitsunfähigkeit, also der meistens ja informellen Meldung, zumindest mal so ein paar Daten zu liefern, damit es dem Arbeitgeber etwas leichter fällt, das zu verarbeiten. Also Name, Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer, ich weiß nicht, was man da im Einzelnen eingeben muss, damit man es schneller findet. Das hängt auch immer von der Betriebsgröße ab und vielleicht könnte man so etwas Verwaltungsarbeit auf Arbeitgeberseite sparen. Aber im Prinzip sind die Möglichkeiten da auch begrenzt. Insofern weiß ich nicht, ob man jetzt zwingend an alle Arbeitsverträge ran muss, was das Thema zusätzliche Regelungen angeht. Was man allerdings schon beachten sollte, ist, dass jedenfalls die ganzen Regelungen, die man sonst so drin hat, die Vorlagepflicht betreffen. Also wir haben ja die Möglichkeit schon nach alter Rechtslage gehabt, dass man nicht erst bei einer Arbeitsunfähigkeit, die länger als 3 Tage andauert, die Vorlage einer Papier-AOB zu verlangen. Das ging ja auch schon früher, also zu einem früheren Zeitpunkt. Das gilt jetzt entsprechend nicht mehr für die Vorlagepflicht, sondern eben für diese Feststellungspflicht. Also man kann jetzt als Arbeitgeber auch verlangen, dass man sich als Arbeitnehmer nicht erst bei einer Arbeitsunfähigkeit, die länger als 3 Tage andauert, ärztlich vorstellig zu werden und die Arbeitsunfähigkeit feststellen zu lassen. Und auch diesen Zeitpunkt kann man vorverlegen. Nur wenn im Arbeitsvertrag drinsteht, dass das schon ab dem ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit zu passieren hat, und zwar in Bezug auf den Nachweis der Arbeitsunfähigkeit durch Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung, dann passt das halt nicht mehr. Also man müsste dann schon ran an die Arbeitsverträge und reinschreiben, dass ab dem ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit verlangt wird, dass das Ganze auch ärztlich festgestellt wird. Man kann überlegen, ob bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die dann Kassenpatienten sind, ob man das nicht entsprechend auslegt. Ja, das kennen wir aus anderen Bereichen oder anderen Klauseln, dass wenn sich dann da die Gesetzeslage ändert, man aber eigentlich genau weiß, was gemeint ist, dass man es dann versucht, entsprechend auszulegen, wobei der Wortlaut dann hier so eindeutig ist, wenn es die Nachweispflicht betrifft. Und der Wortlaut ist ja dann bekanntermaßen die Grenze der Auslegung. Hätte ich ehrlich gesagt meine Schwierigkeiten, sagen wir passen das einfach mal so an, über den eindeutigen Wortlaut hinaus dahingehend, dass jetzt nicht mehr die Vorlage einer AOB früher verlangt wird, sondern eben in entsprechender Anlehnung an diese Neuerung, dass die Feststellung vorzeitig passieren muss, die ärztliche Feststellung der Arbeitsunfähigkeit.
Ja, zusammengefasst lässt sich also hier festhalten, Ihre Vertragsmuster in Bezug auf Regelungen im Rahmen der Arbeitsunfähigkeit sollten Sie jedenfalls dann unbedingt anpassen in Bezug auf die neuen Regelungen zur Feststellungspflicht, wenn Sie in Ihrem Arbeitsvertrag Regelungen zu einer früheren Vorlage einer Arbeitsunfähigkeit hatten, jedenfalls im Vergleich zum Gesetz, und das nunmehr auch transformiert werden soll in eine Pflicht, die Arbeitsunfähigkeit jeweils bereits am ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit von einem Arzt feststellen zu lassen. Aber auch ansonsten denken wir, dass es sinnvoll ist, die Vertragsmuster entsprechend auch an die aktuelle Gesetzesfassung und den aktuellen Gesetzesinhalt anzupassen, damit auch das Verhalten soll im Arbeitsvertrag unmissverständlich klar und transparent ist. Und auch aus Compliance-Gründen spricht aus unserer Sicht einiges dafür, dass Arbeitsvertragsmuster aktuell gehalten werden soll. In dem Zusammenhang erlauben Sie mir einen ganz kurzen Hinweis auf unseren Service. Natürlich stehen wir Ihnen an dieser Stelle gerne zur Verfügung bei der Erstellung und Überarbeitung von Arbeitsvertragsklauseln im Bereich der Arbeitsunfähigkeit und natürlich auch darüber hinaus. Schicken Sie uns gerne Ihren Musterarbeitsvertrag oder schicken Sie uns gerne Ihre Klauseln zur Arbeitsunfähigkeit, die Sie im Arbeitsvertrag nutzen. Wir werden das gerne kostenfrei prüfen und Ihnen anschließend eine Rückmeldung geben und mitteilen, ob und wenn ja, welche Änderungen aus unserer Sicht im Rahmen der Klauseln zur Arbeitsunfähigkeit notwendig sind und Ihnen in diesem Zusammenhang auch ein Angebot unterbreiten, was eine Bearbeitung und Überarbeitung Ihrer Vertragsmuster kosten wird.
Ja, an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Haarländer, für Ihre Ausführungen und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das ist natürlich überhaupt nicht selbstverständlich und uns das Interview gegeben haben. Vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gern. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Ihrem tollen Podcast und wünsche Ihnen und Ihren Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute.
Ja, da sind wir auch schon durch mit unserem heutigen Schwerpunktthema und hoffen, auch die heutige Folge hat Ihnen natürlich wie immer gut gefallen. Wenn das der Fall ist, lassen Sie gerne eine Bewertung da, überall, wo Sie uns bewerten können. Das hilft uns, dass unser Podcast sichtbarer wird und wir noch mehr Zuhörerinnen und Zuhörer gewinnen. Folgen Sie uns selbstverständlich auch, dann verpassen Sie keine neue Folge. Apropos neue Folge, die nächste Folge, die wird am 13.05. on air gehen. Thema sind die ersten 6 Monate im Betrieb. Was ist anders? Wenn Sie dazu Fragen haben oder irgendwas, was wir da besprechen sollen, kommen Sie gerne auf uns zu. Unsere E-Mail-Adressen, also die von meinem Kollegen und von mir, die finden Sie wie immer in den Shownotes. Ja, dann bleibt nur noch mich zu verabschieden. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Hamburg.